Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Laufalter. Gemeinsam mit dem Egon Theiner, hallo Egon.
Hallo.
Sitze ich, der Tom Rottenberg, heute wieder mal im WeMove Running Store in der Wiener Mall in Wien Mitte. Und uns gegenüber sitzt jemand, den traditionellerweise der Egon vorstellt.
Wir sind ja unhöflich. Der Gast kommt immer erst als Dritter und Letzter zu Wort. Auf alle Fälle wieder einmal, wie es ja bei uns auch Sitte und Tradition ist, sehr interessante, sehr prominente Persönlichkeit, Sportler, Eventorganisator in der Zwischenzeit, Pädagoge, Philipp Jansch, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg von Linz nach Wien auf dich genommen hast und heute mit uns hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich da zu sein und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Ich bin jetzt gleich einmal noch unhöflicher als der Egon. Ich hoffe, du stehst jetzt nicht auf und läufst davon. Ich sage, bis ich begonnen habe, mich über dich zu informieren, habe ich keine Ahnung gehabt, wer du bist. Wer bist du denn? Stell ich mal vor.
Ja, also Prominenz, glaube ich, trifft es eh nicht wirklich. Also mein Name ist, wie gesagt, Philipp Jansch, bin 35 Jahre alt, wohne mittlerweile in Linz, komme ursprünglich aus Niederösterreich, aus Guttenstein, ganz ein kleiner Ort, und habe dann in Wien studiert, war dann einige Jahre auch in Wien wohnhaft, bin da zum Trailrunning gekommen. Und ja, so mit der Prominenz, die Egon spielt da, glaube ich, drauf an, dass ich doch schon ein paar Wettkämpfe gelaufen bin, da ganz gut abgeschnitten habe. Das zieht sich jetzt schon ein paar Jahre so dahin und ja, würde mich schon als Teil der Szene bezeichnen. Ich glaube aber trotzdem, dass ich eher so ein bisschen zu den Underdogs gehöre.
Egon, ein paar Wettkämpfe gewonnen, wenn ich nachlese, ist ein paar Wettkämpfe gewonnen, so ein bisschen nicht Underdogs, ein bisschen Understatement.
Auf alle Fälle stechen schon sehr, sehr gute Platzierungen beim Großglockner Ultra Trail oder beim Hochkönigmann hervor. Vielleicht aber, Philipp, gehen wir einen Schritt oder zwei oder drei Schritte zurück. Wie ist dein Zugang zum Sport entstanden? Wie waren so die ersten jungen Jahre?
Als ich so 8, 9 Jahre war, war Hermann Mayer der große Sportstar in Österreich und war natürlich auch ambitionierter Skifahrer und habe mich davon faszinieren lassen. Und mein Plan war nachher, okay, ich muss jetzt auch Hermann Mayer werden. Es ist dann relativ schnell gegangen und ich bin in ein Ski-Internat gegangen, in die Skihauptschule Lilienfeld. Bin dann dort 4 Jahre gewesen, habe versucht, Skiprofi zu werden, was nicht ganz geklappt hat. Und bin aber immer beim Sport geblieben. Also ich war dann im Sportborg in Wiener Neustadt als Schüler, war dort in diversen Schulmannschaften, habe dann Sport studiert, Sportlehramt und genau dementsprechend schon mein ganzes Leben mit Sport verbunden. Mit Laufen hat es eigentlich 2 Phasen gegeben. Einerseits schon damals in der Volksschule, da habe ich zum Laufen angefangen, weil jemand aus dem Verein, aus dem Sportverein auf mich zukommen ist und gemeint hat, man, wir sollen doch, ich und meine Brüder sollen doch für den Verein laufen. Das hat dann mit Straßenläufen angefangen und hat eigentlich wirklich gut funktioniert. Und die zweite Phase war dann so im Studium, mitten im Studium, habe ich mich am Knie verletzt, habe dann eine Reha gehabt, weil ich einen Kreuzbandriss gehabt habe, Knorpelschaden, Meniskusriss und so weiter. Und habe dann in der Reha mit Radfahren begonnen, dann mit Laufen und bin da relativ schnell gut geworden. Habe ich dann ein halbes Jahr später für einen Graz-Marathon angemeldet und bin gleich...
Wie alt warst du da?
Ungefähr. Da müsste ich so 25, 26 okay. gewesen sein.
Also nicht Jugendkader, sondern schon als Erwachsener.
Genau, das. Als junger Erwachsener, genau, da bin ich gerade so mitten vom Studium gewesen, eher Ende vom Studium, genau, also eigentlich war ich so 23 und genau, bin dann in Graz-Marathon gelaufen, mir hat das voll taugt und habe aber da schon gemerkt, eigentlich gehe ich lieber im Wald laufen als auf der Straße.
Die Zeit?
2:58 bin ich da gelaufen.
Das war der erste Marathon?
Das war der erste, aber auch der einzige Marathon.
Aber du bist dann lieber im Wald gelaufen. Wieso? Hast du die Leute nicht mögen, oder?
Nein, also wir haben einen Hund damals gehabt, ich und meine damalige Freundin. Und ich habe es gehasst, einfach so auf der Straße mit dem Hund zu laufen und bin halt dann immer im Wald mit ihm gegangen und bin dann dort gelaufen. Und bei meinen Eltern daheim, da ist es fast nicht möglich, gescheit auf der Straße zu laufen, weil da geht es eigentlich auch nur rauf und runter und da macht schon mehr Spaß, wenn ich im Wald laufe. Und ich bin da bei der Marathonvorbereitung schon mehrmals am Schneeberg raufgelaufen und so, weil ich mir gedacht habe, das ist, macht mir eigentlich mehr Spaß, als mit 30 Kilometern irgendwie flach dahin laufen, 15 Kilometer in die eine Richtung, 15 Kilometer in die andere und dann bin ich endlich fertig.
Jetzt gibt es aber einen kleinen Unterschied zwischen ich laufe ganz gern im Wald und bei den Trail-Wertungspunkten, deren Namen ich immer vergesse, Egon, wie heißt das?
Die
die UTMB-Index.
Genau.
Und da hast du, glaube ich, so 757 oder irgend sowas in deiner einer Gegend, wo, also das ist nicht einfach ein bisschen Spazierenlauf im Wald, oder?
Ja, ja, na, da bin ich dann ein bisschen reingekippt, das muss ich auch gestehen. Trailrunning ist in der Region, wo ich herkomme, schon so ein fixer Bestandteil. Also der Schneeberg ist, glaube ich, schon so eine der Haupt-Trail-Destinationen, zumindest im Osten von Österreich. Und da hat es schon den Schneeberg-Trail gegeben, da habe ich mir dann gedacht, okay, da muss ich auch mal mitmachen. Es hat den Flo Grasl gegeben, der
international. Den gibt es ja immer noch.
Genau, den gibt es natürlich immer noch und der ist immer noch sehr, sehr gut. Der damals also alles gewonnen hat und so auf Social Media und so schon präsent war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, sowas in der Richtung würde ich eigentlich auch gern machen. Und es ist dann relativ schnell gegangen, dass ich da ja, reingekippt bin, aber gerade zu Beginn war das wenig erfolgreich eigentlich. Also ich bin 2018.
Naja, aber der Flo Grasl alles gewinnt, dann kann kein anderer erfolgreich sein, oder?
Das stimmt natürlich. Aber 2018 bin ich dann meinen ersten Ultralauf gelaufen, das war eh der Hochkönigmann. Und die Performance war wirklich unterirdisch. Und da braucht es nicht die Augenbrauen hochziehen, das war wirklich richtig schlecht. Und ich habe mich dann 2-3 Wochen später austesten lassen, habe mal eine gesunde Untersuchung gemacht und da ist mir draufgekommen, ich habe einen Ferritinwert von 4, also wirklich unterirdisch.
Und das heißt?
Das heißt, also der Arzt hat zu mir gesagt, es wundert ihn, dass ich überhaupt aus dem Bett rauskomme.
Aber Ferritin ist was?
Ferritin ist die Eisensättigung, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, im Blut, also nicht der kurzfristige Eisenwert, sondern das, was wirklich langfristig im Blut drinnen bleibt. Und das hat einen direkten Einfluss auf den Hämoglobinwert und jeder Ausdauersportler weiß, Hämoglobin ist sehr, sehr wichtig, weil das fördert den Sauerstofftransport im Blut und so weiter. Und genau, dann habe ich das Thema angegangen, das ist dann relativ schnell gegangen mit Eisentabletten. Und 2019 war ich dann, glaube ich, gleich Vierter beim Hochkönigmain, beim Großglockner, Dritter bei den Herren, Vierter insgesamt. Und da ist dann eigentlich recht schnell gegangen plötzlich.
Dann ist zuerst einmal Corona gekommen und mit Corona sind auch Fastest Known Times-Geschichten ja in den Vordergrund gerückt.
Was ist Fastest Known Time? In meiner Welt kennt das niemand.
Fastest Known Times ist, wenn man Strecken abläuft, die Daten hochlädt und dann einen globalen Vergleich hat, wie schnell oder wie langsam man auf einer Strecke ist und es eben auf jeder Strecke eben diese sogenannte schnellste Zeit gibt.
Also
gibt
es auch in Streckenrekorde einfach, aber ohne Mitkombatanten, Kombatantinnen.
Wo man sich also den richtigen Tag aussuchen kann, die richtigen Bedingungen etc. etc. Ich war 2020 für so eine Österreich-Serie für Wien verantwortlich und ein gewisser Philipp Jansch, den wir jetzt ja immer besser kennenlernen, ist da eine Fastest Known Time rund um den Leinzer Tiergarten in den Rult gelaufen und ich habe diese Strecke ungefähr 25 Mal oder diese Leistung 25 Mal kontrolliert, weil die war eine Stunde 24. Um das einzuordnen, rund um den Leinzer Tiergarten ist recht genau ein Halbmarathon mit 600 Höhenmetern. Wenn man das ganz gemütlich macht, irgendwas zwischen 3,5 und 4 Stunden. Wenn man das ein bisschen engagiert macht, zwischen 2,5 und 3 Stunden. Und der Herr Jansch, der uns heute hier gegenüber sitzt, eine Stunde, unter 1:30. Wie hat das passieren können?
Also wie dann Corona gekommen ist und diese Serie aufgekommen ist, habe ich mir eigentlich sehr viele Strecken rausgesucht. Und rund um den Leinzer Tiergarten war sowieso so eine Trainingsstrecke von mir. Ich muss aber dazu sagen, ich habe auch nicht gerechnet, dass es so schnell geht. Also ich war zwischendurch beim Laufen auch ein bisschen erstaunt, wie ich dann den Split gesehen habe und mir dachte, okay, das könnte richtig, richtig schnell werden. Im Nachhinein denke ich mir, so eine Minute, glaube ich, geht schon noch. Zumindest von mir, aus meiner Leistungssicht heraus, richtig, richtig gute Straßenläufer, glaube ich, können da schon noch ein bisschen mehr runterzwacken.
Also ich bin rund um den Leinzer Tiergarten auch einige Male gelaufen, in ungefähr der doppelten Zeit von dir. Das entspricht auch meistens dem, was bei mir Wettkampfergebnisse sind, bei Straßenlaufen im Vergleich zu Elite und Siegern. Aber kann man sich das vorstellen, du bist diese Strecke 17.000 Mal abgegangen, abgelaufen, hast gemeint, da setze ich den linken Fuß hin, da ist der rechte Fuß, da lege ich die Schulter weiter nach innen, an der Wurzel muss ich aufpassen. Also Streckenkunde, wie sie auch Hermann Mayer und Co. bei Abfahrten machen, so im Kopf alles mit geschlossenen Augen einmal durchfahren?
Nein, das nicht wirklich, weil ich bin es bis jetzt immer von der anderen Richtung gelaufen.
Okay.
Für mich ist es von der anderen Richtung irgendwie logischer.
Welche ist die andere?
Gegen den Uhrzeigersinn, genau.
Jetzt bist du aber nicht nur jemand, der Fastest Known Times macht, sondern auch jemand, der Menschen auf den Everest hinaufschicken wird. Aber dazu möchte ich gerne ein bisschen später kommen. Du bist nämlich Lehrer. Du bist ist jetzt immer Turnlehrer.
Genau.
Nur Turnlehrer oder nur Sportlehrer oder noch was anderes?
Nein, ich unterrichte Bewegung und Sport und Geografie, Geschichte und politische Bildung. Genau. Mittlerweile in der HTL Leonding, also in Oberösterreich. Davor war ich 8 Jahre in Wien in einer AHS im 14. Bezirk.
Und bevor ich irgendwie über Everesting und dein aktuelles Projekt reden möchte, möchte ich schon darüber reden, wie beweglich, wie sportlich sind denn Schüler und Schülerinnen heute? Weil also ewig heißt, die tägliche Sportstunde sollte kommen. Es heißt, sie sitzen nur noch mit dem Smartphone da. Ich bin alt, ich habe keine Ahnung, du hast mit ihnen zu tun. Wie fett oder wie fit ist die Jugend, wenn man das so pauschalieren kann?
Die Bandbreite ist relativ groß. Es gibt sehr, sehr sportliche Jugendliche und es gibt natürlich auch sehr viele unsportliche Jugendliche. Ich habe aber schon das Gefühl, dass die Stimmung da schlechter ist, als sie tatsächlich, als das die Realität tatsächlich ist. Also Schüler und Schülerinnen bewegen sich schon relativ gerne. Man muss ihnen halt Angebote machen. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf die Schule, sondern schon auch auf die Freizeit, auf die Eltern, auf Vereine und so weiter. Also Kinder brauchen einfach leicht Zugang zu Bewegung und dann fällt es ihnen auch einigermaßen leicht. Wenn man diese Angebote aber nicht schafft, dann bewegen sie sich natürlich wenig.
Die Angebote gibt es nicht?
Ich finde, man haut zu leicht gern auf die Schule drauf und sagt, man braucht diese tägliche Bewegungseinheit. Das ist eher eine gute Idee in der Volksschule, vielleicht auch in der Unterstufe. In der Oberstufe ist aber meiner Meinung nach eher unrealistisch. Ich habe mir beim Herfahren nochmal angeschaut, wie viele Unterrichtsstunden meine Schüler in der Oberstufe haben. Das sind 35 bis 36 Stunden pro Woche. Da ist aber noch keine Freistunde dabei. Das heißt, die haben eigentlich schon einen Vollzeitjob ohne zu lernen, ohne Vorbereitung. Und wenn wir da jetzt noch jeden Tag eine Stunde Sport reinzwicken, wird es irgendwann ein bisschen viel. Zusätzlich hat dann keiner mehr Zeit für einen Verein oder so.
Wenn ich mir zum Beispiel einen amerikanischen Schulcampus anschaue, da ist der Sportplatz sozusagen wie das zentrale Ding. Da wird bewegt. Lernen die dort nichts anderes? Können die nur rennen und weitspringen?
Das kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Ich glaube, dass unsere Ausbildung schon sehr, sehr breit aufgestellt ist in der Schule. Also ich glaube, bei uns haben andere Fächer einen größeren Stellenwert wie in Amerika, aber ich bin jetzt kein Experte. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir müssten die Schule oder Sportplätze in Österreich prinzipiell ein bisschen mehr öffnen, dass die Leute da leichter Zugang bekommen und nicht immer gleich eine Mitgliedschaft brauchen, damit sie irgendwo rein dürfen.
Während du geredet hast, habe ich einfach nachgedacht, 4 Stunden mehr, das wären dann 40 Stunden die Woche, das ist dann kompletter Fulltime-Job.
Die haben noch Hausaufgaben, müssen zu Hause noch was lernen.
Genau, die müssen, ja. Genau, und Hin- und Heimweg und so.
Also gut, ich bleibe jetzt einfach flapsig. Es gibt auch genügend Leute, die ihre Arbeit mit heimnehmen und dann daheim weiterarbeiten.
Das stimmt natürlich.
Aber das ist jetzt einfach nur so der Herr Balabert.
Ich habe nur das Gefühl, dass Eltern da auch durchaus ein bisschen mehr dazu beitragen könnten, zumindest versuchen müssten, und dass das nicht alles nur Aufgabe der Schule ist. Bei der Schule sehe ich es eher so, dass wir auch hier Möglichkeiten schaffen müssen, dass Kinder zusätzlich Sport machen dürfen. Also es gibt ja sowas wie unverbindliche Übungen. Wir haben in meiner ehemaligen Schule in Wien beispielsweise eine Kraftkammer aufgebaut, wo die Kinder einfach in der Freistunde reingehen durften. Das hat nichts gekostet und solche Angebote sind, finde ich, wichtig.
Und hat es was gebracht? Sind die rein?
Die sind reingegangen, ja. Also es waren natürlich nicht alle, aber die, die dort reingegangen sind, die sind gern reingegangen und haben dann natürlich auch Freunde mitgebracht und mitgezogen. Und ja, also einfach das Angebot ist wichtig. Ob es dann angenommen wird, ist eher eine andere Sache.
Philipp, du hast im Vorfeld ja auch gesagt, dich freut es, wenn immer wieder der ein oder andere dann beim Trailrunning landet. Wie ist da der Prozess? Tust du da, kennen dich deine Schüler und Schülerinnen, redest du über deine Erfahrungen, inspirierst du sie, dass die dann sagen, das will ich jetzt auch probieren und ich komme mit dir mit mal laufen?
Also ich glaube schon, dass ich mich nicht aufdränge mit meinen eigenen sportlichen Leistungen und jetzt sage, hey, schaut's mich an, ich bin so super, ich laufe Trails, ihr müsst das jetzt auch machen. Und im Sportunterricht ist Laufen eine der schwierigsten Disziplinen, um das wirklich zu promoten, weil einfach auch hier wieder die Bandbreite so groß ist. Es gibt welche, die können super schnell laufen und dann gibt es welche, die haben halt nach 400 Meter schon zu kämpfen. Und da als Gruppe laufen zu gehen, macht halt echt wenig Spaß. Meine Erfahrung zeigt, wenn mit der Zeit die Schüler draufkommen, was die Lehrer so für einen Sport machen, was sie gerne machen, was sie promoten, was sie irgendwie so vorleben, dann lassen sich da manche schon inspirieren. Die kommen dann auf mich zu, erzählen mir, dass sie bei dem und dem Lauf mitgelaufen sind oder dass sie am Wochenende mal probiert haben, 5 Kilometer zu laufen oder dass sie beim Vienna City Kinderlauf mitlaufen oder Jugendlichenlauf und so weiter. Und dass es dann über diese Schiene geht, dass sie sich auch dann für einen Trailrunning-Sport begeistern lassen. Und ich habe schon einige Schüler, die so im Laufe der Zeit dann auf mich zukommen sind und gesagt haben, sie haben jetzt den ersten Traillauf gemacht oder sind jetzt auch die ersten Wettkämpfe gelaufen. Und das ist so das größte Kompliment, das man als Sportpädagoge zumindest bekommen kann. Weil was gibt Schöneres, als dass Jugendliche so eine Leidenschaft für etwas finden, was abseits vom PC, Handy und so weiter ist.
Philipp, jetzt wissen wir, dass du Kinder und Jugendliche zum Laufen bringst. Abgesehen jetzt von Resultaten, Platzierungen, warum läufst du?
Warum laufe ich? Also ich liebe es, draußen zu sein, an der Natur zu sein. Es muss jetzt auch nicht immer Laufen sein. Also ich gehe auch wirklich gern Radfahren und Skitouren gehen. Es ist so diese körperliche Anstrengung, das Ziele setzen und dann einfach dieser Prozess. Also wenn es keine Wettkämpfe geben würde, würde ich genauso viel laufen. Also meiner Meinung nach braucht es die Wettkämpfe gar nicht so sehr. Oder für mich, für meine eigene sportliche Ambition ist es jetzt gar nicht so wichtig. Ich mag es extrem gern, wenn ich einfach draußen bin, wenn ich in die Natur schauen kann. Und beim Laufen sieht man halt auch ein bisschen mehr nachher. Da sieht man nicht nur einen Fleck, sondern man sieht halt richtig viel. Ich mag es auch, wenn man sich mal richtig verausgabt und dann richtig erledigt daheim auf der Couch liegt. So im Sommer, das ist das Beste für mich, wenn ich einfach am Vormittag den ganzen Tag Sport gemacht habe und am Nachmittag liege ich vorm Fernseher rum und schaue mir 5 Stunden Tour de France an, esse dabei ein Eis und trinke 2 Kaffee. Perfekt.
Bist du der Einzeltäter oder bist du jemand, der Gruppe braucht?
Ich bin eher der Einzeltäter. Also 90%, 95% meiner sportlichen Aktivitäten
sind allein. Weil du so schnell bist, oder?
Na, ich könnte auch langsamer, aber ich mag es einfach extrem gerne, allein draußen zu sein. Dann höre ich mal einen Podcast an, höre Musik oder mal auch gar nichts. Seit ich in Linz wohne, bin ich aber schon ein bisschen mehr in so Gruppen angebunden. Das habe ich davor in Wien gar nicht gehabt beim Sporteln.
Wir sitzen hier im WeMove Running Store, weil wir unseren Podcast immer hier aufnehmen. Das finden wir ziemlich cool in einer Laufumgebung. Ab und zu hört man hier auch Geräusche, weil das Geschäft offen ist. Also lass dich nicht irritieren, wenn dein Handy von hinten reinbinkt oder wenn mal eine Kiste auf den Boden fällt. Wir sind hier in einer echten Welt mit echten Menschen und das finden wir auch ganz gut so. Philipp, du hast gerade Linz angesprochen. Ich habe ein bisschen was über dich gelesen. Du willst in Linz ja die verschiedenen Trailrunning-Communities zusammenführen, oder habe ich mich da verlesen?
Nein, da hast du dich nicht verlesen. Man muss fairerweise sagen, die Linzer Trailrunning-Community ist eh schon relativ homogen oder miteinander in Kontakt. Es gibt so 3 Hotspots in Linz. Das eine ist der Kürnbergwald, das andere der Pfennigberg und dann gibt es noch so den Pöstlingberg und von dort geht es dann eigentlich in alle Richtungen weiter. Und ja, gemeinsam mit einem Shop in Linz, einem Trailrunning-Shop, der heißt Trails mehr als Laufen, veranstalte ich mit ein paar Freunden und Freundinnen einen Traillauf, den Everest Linz, ein 24-Stunden-Höhenmeter-Wettbewerb, wenn man so will. Also das Ziel ist, innerhalb von 24 Stunden so viele Höhenmeter wie möglich zu sammeln, alleine oder im Team. Und ja, dann werden wir sehen, ob jemand es schafft, in 24 Stunden beinahe 9000 Höhenmeter zu sammeln.
Also wenn man das durchrechnet, sind es dann 143,5 Kilometer mit 8848 Höhenmetern. Ja, super, perfekt, der nächste Wettbewerb. Es gibt ja so wenige Wettbewerbe, kann man an der Hand abzählen. Ganz wichtig, dass du jetzt auch dich da noch wichtig machst und breit machst. Warum?
Ja, den Kritikpunkt, den sehe ich. Du hast absolut recht, es gibt in Österreich oder im deutschsprachigen Raum genug Trailrunning-Wettbewerbe mittlerweile. Die sind aber alle sehr konzentriert auf die Zeit von Mitte Mai bis Ende August. So im September fängt schon an, dass es sehr wenig wird. Im Oktober gibt es beinahe gar nichts mehr. Im November ist es sowieso aus. Und auch im Februar, März, April gibt es eigentlich kaum Bewerbe. Unser Ziel war jetzt auch nicht herzugehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt noch einmal einen 20-Kilometer-Wettbewerb in Linz mit 700 Höhenmeter. Und dann stehen da 50 Leute am Start und eigentlich interessiert es niemanden, sondern wir wollten eigentlich bewusst etwas sehr Spezielles machen. Und wie das Konzept halt ist,
man läuft eine Runde. Wann ist denn der Lauf? Ist der jetzt nicht zwischen Mai und August?
Nein, also der ist am 17. Oktober fängt das Ganze an, also am Freitag 18 Uhr. Und dann hat man 24 Stunden Zeit, dort auf einer vorgegebenen Runde so viele Höhenmeter wie möglich zu sammeln. Der höchste Punkt ist der Pöstlingberg, also ein sehr markanter Punkt in Linz.
Den kenne sogar ich, ja.
Genau, das ist diese schöne Kirche da auf dem Berg oben. Und Start ist beim Petrinum, das ist eine Schule in Linz im Prinzip. Und genau, da laufen wir unsere Runde.
Das heißt im Oktober, also absolut in der Off-Season. Egon, erlaubst du das?
Naja, Off-Season, ich muss nur nach Italien schauen, da fallen mir dann gleich eine Handvoll anderer Wettbewerbe auch ein, die man machen könnte. Ich finde es grundsätzlich ja auch wenn ich vorher so provokant und gemein da dazwischen gegrätscht bin, ich finde es ja grundsätzlich interessant, dass immer wieder neue Bewerber entstehen. Ist auch ein Zeichen, dass die Szene lebt, dass es das Angebot ja auch braucht. Dennoch, es bleibt eine Nische. Mit wie vielen Teilnehmern rechnet ihr denn da?
Also wir rechnen mit 100 Teilnehmern und 100 klingt jetzt auch wenig und ist es auch, aber 100 ist auch gleichzeitig unsere Höchstgrenze. Also wir haben mit unseren Grundeigentümern ausgemacht, wir lassen 100 Leute laufen, weil wenn die theoretisch alle 40 Mal drauf und runter laufen, sind das halt 4.000 Personen, die da eigentlich auf der Strecke waren, was gleichzeitig für die Strecke dann schon wieder eine große Belastung ist. Und da wir das zum ersten Mal veranstalten, wollen wir das auch klein halten. Wie gesagt, eine sehr nischige Veranstaltung, aber wir finden es halt cool, dass das mitten in einer Stadt stattfindet, dass die Leute nicht nach Italien fahren müssen, dass es eigentlich unkompliziert von Anreise ist und gleichzeitig schauen wir auch, dass das einigermaßen preiswert ist. Es gibt auch Arrest-Bewerbe in Vorarlberg, das hat letztes Wochenende stattgefunden. Da zahlt man 600 Euro Startgebühr.
600, da bin ich schon beim Ironman dabei fast.
Genau, da darf man dafür mit dem Lift runterfahren, bei uns muss man runterlaufen. Aber es gibt auch diese Bewerbe und wir wollen es halt bewusst ein bisschen Community-lastiger halten, ein bisschen kleiner halten. So ein bisschen so ein Konzept angelehnt, so an diese Backyard-Community. Und ich glaube, dass das auch unsere Zielgruppe ein bisschen sein wird.
Also wenn ich für 600 Euro mit dem Lift einmal runterfahren darf, dann muss das eine Prunkgondel sein, wie in Venedig während der Renaissance. Nein, aber bleiben wir jetzt mal in Linz. 100 Leute auf einer Strecke, reich wirst du nicht werden mit der Veranstaltung. Also ich meine, okay, für die Menschen ist es finanzierbar, aber wie finanziert man so eine Veranstaltung?
Ja, wir finanzieren es eigentlich wirklich hauptsächlich über Stadtgelder. Also die Rechnung ist relativ einfach. Reich wird man damit nicht. Wir machen das alle ehrenamtlich und da wird uns auch nichts überbleiben.
8.000 Euro ist das Budget für die ganze Veranstaltung, habe ich irgendwo gelesen.
Oder genau, auf das wird es sicher hinauslaufen. Also wir sind bei 70 Euro Startgebühr für 24 Stunden, wird dann erhöht auf 80 Euro. Hat jetzt ist das erste Kontingent ausgeschöpft, also jetzt ist man bei 80 Euro, 24 Stunden. Und das trägt sich wahrscheinlich gerade mal so. Wir haben so bewusst so angesetzt, dass wir damit nicht reich werden.
Du hast vorher gesagt, wir machen das erste Mal. Also ist schon geplant, dass es ein Fixpunkt wird.
Wir warten jetzt natürlich mal die erste Ausgabe ab, schauen uns an, wo können wir dann lernen und so weiter. Aber wir haben eigentlich schon vor, dass wir das schon nochmal machen.
Du hast vorher gesagt, es ist eine Mischung aus Backyard-Elementen, also wo man immer wieder die gleiche Runde läuft. Es geht auf 24 Stunden, es geht darum, möglichst viele 1000 Höhenmeter zu schaffen. In meiner Laufwelt, das sind Einsteiger, Einsteigerinnen, wenn da jemand einmal den Nasenweg in Wien hinaufgeht oder vielleicht U4, U4, also von Heiligenstadt nach Hütteldorf schafft mit 600, 700 Höhenmetern, sind die alle schon super happy. Wenn die von so einer Veranstaltung hören, sagen sie, um Gottes Willen, nie im Leben. Wie niederschwellig sollte nicht nur so eine Veranstaltung, sondern Traillaufen generell sein, weil man hört ja immer nur UTMB, man hört irgendwie von Kilian Jornet, man sieht irgendwelche Läufer auf aufgesetzten Berggraten und dann kommen Menschen in Normalo-Laufgeschäfte wie dieses hier und sagen, ich würde ja gern Traillaufen, aber ich bin kein hochalpiner Bergführer.
Ja, danke für die Frage. Ich habe nämlich eh noch ein paar Informationen vergessen, die wichtig sind. Wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, ist Arrest überhaupt für viele so ein Punkt, den sie anvisieren? Und da glauben wir ehrlich gesagt, dass der Großteil das nicht machen möchte.
Deswegen haben Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche. Der Großteil wird das nicht machen. Also wir gehen von 100 Teilnehmern aus. Wir reden von 143,5 Kilometer und knapp 9000 Höhenmetern in 24 Stunden. Wie viele glaubst du, könnten das schaffen?
Ich glaube 5. 5 ist realistisch von denen, gesagt, die da mitmachen.
Bitte.
Und ich freue mich schon, wenn es 5 schaffen, weil mein Ziel ist, dass zumindest eine Person auf jeden Fall schafft.
Du?
Ich werde wahrscheinlich ein bisschen eingeplant sein mit Medienarbeit und so weiter. Aber zu deiner Frage von vorhin, also wir haben niederschwelligere Ziele auch. Wir haben zum Beispiel Traunstein, Dachstein, Großglockner, Mont Blanc, Kilimanjaro. Also man kriegt dann auch eine Auszeit.
Der Großglockner.
Genau.
Wir fangen von Meeresniveau an, oder?
Genau. Da muss man halt nur 15 Mal rauf oder so, 16 Mal. Und ist dann auf jeden Fall schon mal niederschwellig erreichbar. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch die als Zielgruppe anvisieren, die natürlich auch wirklich den Arrest schaffen oder das Ziel zumindest haben. Das hat sich beispielsweise jetzt auch schon die Esther Fellhofer angemeldet, also eine der Top-Läuferinnen in Österreich. Und deswegen glaube ich schon, dass realistisch ist, dass irgendjemand den Everest schafft.
Ich drehe die Frage trotzdem wieder weiter nach unten, jetzt nicht im Everest, sondern Marianengraben-mäßig. Der Durchschnittsläufer, die Durchschnittsläuferin, die ein bisschen im Wienerwald oder mal auf dem Pöstlingberg raufläuft, die schlagen trotzdem die Hände im Kopf und um Gottes Willen, nichts für mich. Wie bringt man mehr Menschen auf den Trail, mehr Menschen zum Laufen? Alle sagen, sie wollen Trail laufen, aber tatsächlich rennen trotzdem alle auf Asphalt.
Also ich glaube, dass so Events wie beispielsweise Wien rund um Atom, Donau Trail und so extrem wichtig sind, was das anbelangt. Also Wettkämpfe, wo der Wettbewerb eigentlich nicht so im Vordergrund steht, wo auch viele Asphaltabschnitte dabei sind, wo schöne Vorstraßen zwischendurch dabei sind, wo man jetzt auch nicht 8000 Höhenmeter auf einmal laufen muss, wo man eigentlich mal so einen Zugang zur Community bekommt. Auch Vienna Trail Run ist so ein Beispiel dafür. Und dann sehen die Menschen, glaube ich, auch relativ schnell, die wenigsten laufen da die ganze Zeit. Und das ist ja so ein allgemeines Thema auch bei euch. Trailrunning ist nicht nur Laufen, ich muss nicht den Traunstein rauflaufen, damit ich ein Trailrunner bin. Ich kann da auch raufgehen und auch runtergehen und gehöre auch immer zu den Trailrunnern. Und dann ist Trailrunning wiederum nicht so, dass es nur Eliten anspricht, sondern auch die breite Masse ansprechen kann.
Da muss ich jetzt eine klitzekleine Klammer aufmachen. Ich habe gerade, bevor wir dieses Gespräch aufgenommen haben, mit dem Hannes Namberger, einem der wichtigsten deutschen Trailrunner, gesprochen, der bei jetzt kürzlich den Western States, also einen der wichtigsten Ultratrails der Welt, bestritten hat. Und der hat gesagt, und am Ende bin ich dann ins Wandern gekommen. Also sogar auf allerhöchstem Niveau ist Gehen, ist Wandern bei Trailrunning ja absolut gang und gäbe.
Genau, und beim Everest Linz wird man wahrscheinlich 90% des Uphills wird man gehen, weil es bringt nichts, wenn ich da die ganze Zeit laufe. Solange ich bergab laufen kann, geht sich das realistischerweise aus in 24 Stunden, wenn ich einigermaßen effizient bin. Und wie du richtig sagst, bei Trailbewerben, die ein bisschen länger sind, muss ich ohnehin ins Gehen übergehen.
Du Egon, müssen wir diesen Podcast in Hatschäuder umbenennen?
Nein, wir reden ja über Laufen, grundsätzlich über Laufen und nicht nur über Trailrunning.
Trailwalking. Das ist gemein, ich weiß, ja. Okay. Trotzdem komme ich jetzt noch einmal zu dir und deiner Lehrerfunktion zurück. Wenn du sagst, du willst mehr Leute auch über diese Everesting-Veranstaltung zum Laufen bringen, hat der Pädagoge auch so ein bisschen diesen Missionarsgedanken immer dabei, Menschen das Laufen, die Bewegung auf immer eine neue Art näher zu bringen?
Ich glaube, die Zielgruppe sind jetzt nicht gerade unbedingt meine Schüler und auch nicht meine Lehrerkollegen und so weiter, aber dass sie die Freude an der Natur finden, das ist schon so ein Beweggrund von mir. Und weil wir vorher bei der täglichen Sportstunde waren, mir wäre es eigentlich lieber, wenn die Jugendlichen nicht eine Stunde mehr Sport in der Schule haben, sondern eine Stunde im Wald rumrennen an dem Tag. Ich glaube, da geht es ihnen deutlich besser und dann lernen sie danach auch besser, als wie wenn sie eine Stunde Badminton im Turnsaal spielen.
Was mir jetzt so auf der Zunge brennt, ist, inwieweit Fotografie ein Hobby von dir ist?
Ja, Fotografie ist für mich seit einem Jahr ein Thema. Ich habe zu meiner Freundin immer gesagt, ich habe eigentlich kein anderes Hobby außer Sport. Sie ist jetzt auch nicht besonders glücklich damit, wie das jetzt geendet hat, weil ich mache eigentlich nur Fotos beim Sporteln. Also es ist so ein bisschen eine Mogelpackung, aber genau, ich beschäftige mich gern damit. Es ist aber ein reines Hobby und macht Spaß. Und ja, also am Wochenende war ich beispielsweise beim Traunsee Bergmarathon, bin da mit der Kamera rumgelaufen und ich finde es super schön, weil da renne ich einerseits solche schöne Punkte, schöne Orte, gleichzeitig kann ich damit da mitlaufen und dann kriegt man so ein Gefühl, wie ist eigentlich die Stimmung so im breiten Feld. Bei vorne, bei den Wettkämpfen, da wird nicht geredet. Da rennt man die ganze Zeit, man ist die ganze Zeit am Limit. Man sagt vielleicht nur kurz, wie man hasst und das war's und wo man herkommt. Aber wenn man da in der breiten Masse unterwegs ist, da wird sich alles erzählt. Also das habe ich am Wochenende wieder erlebt. Da erzählen sich die Leute, wo sie wohnen, wie einer Training war, was sie bei der nächsten Labestation essen werden. Dann warten wir bei der Labestation, bis der Partner auch fertig ist, damit man dann wieder gemeinsam weiter kann. Und es ist eigentlich eine viel schönere Stimmung als wie ganz, ganz vorne.
Ist da auch ein gewisser Bruch in der Szene zu beobachten? Also ich komme ja aus der Erfahrung des Lavaredo bei UTMB, wo es sehr kompetitiv auch bei Platz um Platz 1000 herum zugangen ist. Ist da irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine Veränderung in der Trailrunning-Szene, in der Trailrunning-Wettkampfszene zu beobachten?
Ich glaube schon, dass es da einen Bruch geben wird. Es gibt ja mittlerweile doch die Bestrebungen, dass Trailrunning auch olympisch wird, also olympische Sportart wird. Und man sieht mittlerweile auch Wettkämpfe, die wirklich nur für Profiathletinnen und Profiathleten gemacht sind, beziehungsweise das Format komplett darauf ausgerichtet ist, dass es halt im Fernsehen gezeigt werden kann und so weiter. Also ich glaube, dass es da schon den Bruch geben wird. Gleichzeitig wird es die Veranstaltungen geben, die einfach von der Stimmung, vom Erlebnis leben und sich da so ein bisschen das Ganze trennen wird.
Olympia, glaube ich, ist nicht auf deiner Bucketlist, aber wo willst du denn noch laufen? Wo willst du noch hin?
Also ich habe schon noch einige sportliche Ziele. So, das heurige Jahr ist bis jetzt noch nicht besonders gut gelaufen. Ich habe so eine chronische Nebenhöhlenentzündung gehabt, die mich auch letztes Jahr schon gebremst hat. Aber ich habe schon vor, im Herbst nochmal anzugreifen und vor allem in den nächsten Jahren nochmal anzugreifen. Und Großglockner ist so ein großes Thema noch immer, also Ultra Trail Großglockner. Möchte aber auch noch beim Lavaredo laufen, auch wenn deine Erfahrung, Egon, jetzt nicht die beste war im heurigen Jahr. Und sonst, glaube ich, werde ich mich trotzdem eher auf so Events konzentrieren, die ein bisschen kleiner gehalten sind, so Kilometer 50 bis 100. So, das ist so mein Sweet Spot bei den Bewerben. Und ja, einfach da sehr ambitioniert mitmachen.
Naja, du bist ja auch noch jung und die längeren Distanzen können ja in 10 Jahren ja dann auch noch kommen. Aber Everest Linz, brennst dir unter den Fingernägeln, da dabei zu sein, oder? Wie ist da dein Zugang?
Ich bin ein bisschen zwiegespalten, also ich möchte auf jeden Fall gerne mitlaufen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie das vereinbaren lässt mit meiner sonstigen Organisationstätigkeit. Aber ich habe mir jetzt auch schon überlegt, vielleicht laufe ich einfach in der Woche davor das einfach nur für mich. Und dann habe ich die Erfahrung schon mal und dann kann ich am Veranstaltungstag blöd reden und eine schöne Zeit haben.
Die letzte Frage gehört traditionell dem Egon.
Naja, ich fange mit der vorletzten Frage an. Weißt du, wie die letzte Frage lautet?
Die geht irgendwo in die Richtung mit Laufalter, was ich mit Laufalter oder so verbinde, oder?
Ist vorbereitet, 10 Punkte und jetzt bitte deine Antwort dazu.
Ich habe mir schon ein paar Gedanken dazu gemacht und ich finde, Laufalter ist für mich so Kilometerstand des Autos. Es hat nicht wirklich damit zu tun, wie alt ich bin, sondern wie viele Lebenskilometer hat der Körper schon drauf. Und ja, also sehr individuell. Ich würde sagen, ein paar Kilometer wäre auch schon oben.
Ich glaube, ich darf da jetzt auch für den Dom sprechen. Was uns beide fasziniert, ist, dass wir so viele Gäste bei uns haben, die immer wieder mit anderen Interpretationen kommen. Und das finde ich sowas von cool. Und der Titel kommt ja vom Dom, Laufalter, einfach cool gewählt.
Der ist uns eigentlich passiert. Ich habe was anderes vorgeschlagen, der Egon hat so verstanden und dann wurde es draußen. Lieber Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du in deinen jungen Jahren den Weg zu uns beiden alten Säcken hier ins WeMove gefunden hast. Und danke auch, dass ihr zugehört habt und jetzt vielleicht auch ein bisschen wisst, was der Philipp so tut und was er euch antun möchte, wenn er euch auf den Mount Everest des Pöstlingbergs hinaufholt. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Servus und Baba.